BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
Ein Freisinger in Hamburg. 1972 kam Franz Xaver Krötz Meisterwerk Stallerhof auf die Bühne des kleinen Münchner Modernen Theaters. In der Hauptrolle als Stallerbauer Karl Obermeier. In Windeseile hatte der gerade einmal 25 Jahre alte Münchner Schriftsteller den Dreiakter auf einer klapprigen Schreibmaschine heruntergehämmert. Es war ein glücklicher Zufall, dass Ivan Nagel, damals noch Theaterkritiker der Süddeutschen Zeitung, diese Inszenierung sah. Er war begeistert, vor allem auch von Karl Obermeier. Nagel wurde zum Intendanten am Deutschen Schauspielhaus Hamburg ernannt, einem der renommiertesten Staatstheater der Bundesrepublik, und holte das bewunderte Stück kurzerhand von der Isar an die Elbe. Nach der Hamburger Premiere in der Inszenierung von Regisseur Ulrich Heising am 24. Juni 1972 fand das Kurzstück natürlich eine ganz andere, breitere Öffentlichkeit als in München und wurde zum Dauerbrenner. Das Programmheft spricht fälschlicherweise von einer Uraufführung. Aber tatsächlich kann sich die immer als verstaubt und reaktionär verschriene Landeshauptstadt die Uraufführung dieses fulminanten, gesellschaftskritischen Theaterstücks auf ihre Fahnen schreiben. Bayerische Bauernverhältnisse mit Inklusionsproblematik auf einer norddeutschen Bühne, in der 10 Jahre zuvor noch Gustav Gründgens den Theaterabend zu einem Fest machen wollte, das war dramaturgischer Extremismus der besonderen Art. Die Schauspieler waren abgesehen davon hochkarätig. Allen voran die nackte, sensationell spielende 18-jährige Eva Mattes in der Rolle der geistig zurückgebliebenen Beppi Staller, aber auch Enzi Fuchs als deren Mutter, der österreichische Schauspieler Bruno Dalanski als Knecht Sepp und eben dieser Karl Obermeier, der mit zarten 41 Jahren damit beinahe so etwas wie Jungstar des sozialkritischen Theaters wurde. Den Staller spielte zuerst Axel Bauer, dann übernahm Karl Obermeier den Part. Die Heising-Inszenierung wurde ein Jahr später zum Berliner Theatertreffen 1973 eingeladen. Auch hier wurde man auf den Freisinger Karl Obermeier aufmerksam. Endlich hatte er es geschafft. Schauspieler an einem Staatstheater. Einziger Wermutstropfen, ausgerechnet in Hamburg musste das Weiße Haus stehen, wie die Obdachlosen des nahegelegenen Hauptbahnhofs das Theater auch heute noch nennen. Und dann noch diametral entgegengesetzt zu München und dem bayerischen Sprachraum. Es war schön, aber nicht leicht. Später beklagte er sich immer wieder einmal darüber, wie schwer es ihm Hamburg gemacht habe. Er war Bayer, der auch in Hamburg Grüß Gott sagte. Ja, er solle ihn grüßen, wenn er ihn denn sehe. Für Obermeier war diese schnoddrige Antwort nicht lustig. Er empfand das wohl fast wie eine verächtliche Deklassierung seiner bayerischen Herkunft. Urbayerischer Dialekt und Klassiker wie Schiller, Shakespeare, Ibsen oder Brecht, das war ein vermeintlicher Widerspruch, der sich mit dem Theaterschauspieler Karl Obermeier verband. Eine Ausnahme bildete er da gewiss nicht. Gleiches galt für Fritz Strassner, Toni Berger und auch Gustl Beyerhammer. Frank Baumbauer, in den 90er Jahren selbst Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg, bemerkte über Karl Obermeier später dazu einmal, er war ein bisschen allergisch darauf, rein auf das Süddeutsche oder Bayerische festgelegt zu werden. In der Tat spielte er in Hamburg von 1972 bis 1975 im lupenreinen Hochdeutsch unter anderem in Klassikern wie Friedrich Schillers romantischer Tragödie in fünf Akten »Die Jungfrau von Orléans«, Premiere 1. September 1973, das sogar am 29. November 1974 im Fernsehen ausgestrahlt wurde, in der Rolle des lothringischen Bauern Raoul. Oder in dem heute in Vergessenheit geratenen Stück »Equus« von Peter Schäffer als Stallbesitzer Harry Dalton, Premiere am 29. Januar 1974. Ebenfalls 1974 »Der zerrissene Nestroy«, Premiere 27. April 1974, in dem er den Stiefler gibt. Und William Shakespeares Komödie »Was ihr wollt«, Premiere 5. Oktober 1974, hier ganz exotisch unbayerisch in der Rolle als Kapitän. Karl Obermeier und seine kleine Familie wohnten im Abseits, nicht in Hamburg selbst, sondern in Norderstedt, das zu Schleswig-Holstein gehört, und am 1. Januar 1970, also erst kurze Zeit vor Obermeiers Engagement in der Hansestadt, gegründet worden war. Das Sammelsurium kleiner Gemeinden gehörte als Landstrich bis 1864 zu Dänemark, was im äußeren Erscheinungsbild der Orte noch heute zu erkennen ist. Als Karl Obermeier mit seiner Familie dort lebte, gab es da nicht einmal ein Kino. Dieser Wohnort schien fast symbolisch für ihn als Schauspieler zu sein, immer nah am Großen und doch unerkannt im toten Winkel. Man kann sich nur ausmalen, wie er gewirkt haben muss mit seinem bayerischen Akzent. Ein Fremdkörper in darüber hinaus noch befremdlichen Zuständen. Aber dann lockte Karl Obermeier ein Projekt 1974 wieder einmal nach München, indem er seine ganzen darstellerischen Fähigkeiten vor einem Millionen-Fernsehpublikum zeigen konnte. Es war eine kleine, aber überaus feine Rolle in Helmut Dietls Serie »Münchner Geschichten«. Als Wirt Erwin Hillermeier hatte Karl Obermeier hier das erste Mal vor großem Publikum mit einem Stenz zu tun. In der Rolle von Charlie Häusler, dargestellt von Günther Maria Halmer. Fast 10 Jahre, bevor Obermeier als Manni Kopfeck in der Fernsehserie neben dem Monaco-Franzi alias Helmut Fischer brillierte. Münchner Geschichten. Regisseur Helmut Dietl hatte zeitlebens ein großes, unstillbares Faible für skurrile, oft im Abseits stehende Charaktere. Sie dürften alles sein, aber vor allem echt und glaubhaft. Langeweile war ihm ein Greuel. Er sah in jeder seiner Figuren eine eigenständige, vielschichtige Geschichte innerhalb einer großen Geschichte, die sich in den Dialogen und im Verhalten der Charaktere zueinander widerspiegelte. Das erste Biotop dieser großartigen, unverkennbaren Erzählkunst schuf er in der 1974 bis 1975 ausgestrahlten Vorabendserie des Bayerischen Rundfunks »Münchner Geschichten«. Die 9 Episoden der Staffel sind im Stadtteil Lehel angesiedelt, genauer gesagt in der Tattenbachstraße und in der St. Anna-Straße, also in einem Münchner Viertel mit einem typisch kleinbürgerlichen Milieu. Aber die scheinbar heile Vorstadtwelt ist bedroht durch die Immobilienspekulation und Gentrifizierung. Das soziale Leben löst sich in seinen alten Strukturen auf. Am Ende findet sich Oma Häusler aus der heimatlichen Altbauwohnung herausgekündigt in der anonymen Welt der Trabantensiedlung Neuperlach wieder. Kaum eine bayerische Fernsehserie hat es berührender vermocht, das Grauen der sozialen Wirklichkeit einer aufwärts strebenden Millionenstadt so hautnah einzufangen, dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Traurige Münchner Wirklichkeit, eines von 2 historischen Häusern, in denen gefilmt wurde, existierte bei Drehschluss 1975 schon nicht mehr, und 2 andere standen auf der Abschussliste. Das Lehel gibt die topografische Kulisse für das Leben des erfindungsreichen, fantasiebegabten und um Ausreden nie verlegenen Karl Häusler, genannt Charlie, der mit seinen 30 Jahren noch immer bei seiner Großmutter Anna wohnt, immer auf der Suche nach dem schnellen, finanziellen Erfolg auf möglichst bequemem Weg. Für Günther Maria Halmer war es die erste herausragende Filmarbeit, für Therese Giese eine ihrer letzten. Sie starb 1 Jahr nach Abschluss der Dreharbeiten im Alter von 77 Jahren am 3. März 1975 in München. Als Gespann sind die beiden unschlagbar. Da ist er, der sich immer wieder in den unterschiedlichsten Jobs versucht, vom Reiseverkehrskaufmann bis hin zum Boutiquenbesitzer und Theatermann. Während seine Großmutter diese Eskapaden und seine Großmäuligkeit mit geduldigem Blick erträgt. Neben den beiden Hauptdarstellern agiert eine Vielzahl einmaliger Charaktere. Da ist zum Beispiel der stille Untermieter Leopold Heinrich, Karl Maria Schley, ein in die Jahre gekommener Musiker, der besonders während der Hitlerzeit anscheinend viel zu leiden hatte. Oder Charlies Freunde, der Taxifahrer Ahmed, Tovir Kleiner und Gustl, Fritjof Vierock, ein Versicherungsangestellter, die den immer rührigen Charlie bedingungslos bewundern und seine unangepassten, gegen den Strich der bürgerlichen Norm gebürsteten Spintisierereien für schlicht grandios halten. Er ist halt einer, der sich wirklich was traut. Charlies Freundin Susi Hillermeier würde dagegen gerne ordentliche Verhältnisse vorziehen und leidet unter den Kapriolen, die sich ihr chaotischer Freund permanent leistet. Gleichzeitig bewundert sie ihn aber dafür und nimmt ihn immer wieder in Schutz, gerade auch vor ihren wenig begeisterten Eltern. Susi wird von der damals gerade einmal 18-jährigen Michaela May dargestellt, für die es eine der ersten großen Filmrollen ist. Ihre Filmeltern, das Gastwirtsehepaar Hillermeier, spielen Ruth Drexel und Karl Obermeier. Heute sagt Michaela May über die Zusammenarbeit mit Obermeier: Wir hatten so eine urbayerische Verbindung von Bodenständigkeit und grundehrlicher Empfindungsäußerung. Er war still und bescheiden und hat nicht groß posaunt wie die Ruth Drexel, die schon mit Getöse zum Set kam. Er hat einfach sein Ding gemacht. Während der Drehpausen saßen sie immer wieder zusammen und sprachen oft miteinander. Die nicht immer einfachen Dreharbeiten mit dem Perfektionisten Helmut Dietl und mit Therese Giese, die sich zu diesem Zeitpunkt immer nur einen Satz am Stück merken konnte, wurden durch Karl Obermeier für sie viel erträglicher, bisweilen sogar hochamüsant. Ich sehe immer noch sein schelmisches, hinterfotziges Grinsen. Er brauchte nicht viel zu sagen. Als Kommentar genügte oft sein Grinser. Er war ein Schelm und ein Fels in der Brandung. Man weiß, der kippt so schnell nicht um. Über ihren Kollegen Obermeier und seine Rolle des Gastwirts Erwin Hillermeier, einem zwischen Depression und absurdem Pflichtbewusstsein gleichermaßen schwankenden Mann, sagte sie im Sommer 2019 immer noch voller Bewunderung: Er hat sich nicht aufgemandelt oder hervorgetan, er hat es einfach verkörpert. Bis heute setzen Karl Obermeier und Therese Giese für sie noch schauspielerische Maßstäbe. Sie waren immer perfekt vorbereitet und haben sich wahnsinnig geärgert, wenn sie sich mal versprochen haben. Seinen ersten Auftritt hat Karl Obermeier als Wirt Erwin Hillermeier in der Folge Rosenzauber, in der Charlie versucht, Herrn Heinrich, den Untermieter seiner Großmutter, den er als Violinenvirtuosen auszumachen geglaubt hat, zu managen. Nun ist Hillermeier der Vater von Charlies Freundin Susi und da trifft ein überheblicher Durchstarter auf einen grandelnden Mitvierziger. Das ist köstlich und traurig zugleich. Noch grotesker wird es in der nächsten Folge. In Das Brettl versucht Charlie aus dem St. Anna-Eck, dem Wirtshaus seines Schwiegervaters in Spee, gleich eine Kleinkunstbühne zu machen. Der erste Abend wird ein Erfolg, doch dann ist Schluss, dank Personalmangel. Diese Folgen drehte Obermeier alle während seines Engagements am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Eine logistische und eine künstlerische Herausforderung. Herausragend ist die Folge 7 der Münchner Geschichten. Der lange Weg nach Sacramento, die am 21. Januar 1975 erstmals ausgestrahlt wurde. Es ist das letzte Faschingswochenende, aber Charlie als Zorro, Gustl als Gringo und Ahmed als Zapata wollen wie kleine Buben übers Wochenende ihre Rollen weiterspielen. Der Fasching soll nicht enden. Er darf einfach nicht enden, denn so schee war es überhaupt noch nie, meint Charlie. Worauf Gustl nur entgegnen kann, wenn man denkt, dass dann auf einmal alles vorbei ist. Und er fährt fort: So ist es im Leben. Zuerst ist schee, dann ist auf einmal alles vorbei. Aber er soll nicht vorbeigehen. Sie bleiben also in ihren Faschingskostümen und reiten auf ihren nicht ganz freiwillig geliehenen Pferden die Ludwigstraße hinunter durchs Tal des Todes, vulgo Siegestor. Das Bild steht wie kein zweites für diese Serie und ziert auch das Cover der DVD-Hülle der Fernsehserie. Ihr Eldorado ist das kalifornische Sacramento. und die Verwandten werden telefonisch über diese Riesensach informiert. Im Fall von Charlie sind das Oma Anna, gute Reise, und Susi, die wieder einmal Ängste hat, ihren gespinnerten Lehel Casanova zu verlieren. Vater Erwin stellt ebenfalls fest, jetzt hat sie's erwischt. Alle drei. Das kommt davor, wenn man allerweil so spinnt. Wie Tante Pauline, die hat einmal so gespunnen, dann ist sie ins Irrenhaus gekommen, weil sie gemeint hat, sie ist Schneewittchen. Und alles gestorben. Und ihr letzter Wille war ein gläserner Sarg. Dabei hat Sterbeversicherung bloß für ein Holzkreuz gelangt. Vater Erwin bekommt einen Lachkrampf. Tochter Susi und Ehefrau Ruth Rexel schauen ihn fassungslos und bestürzt an. Wenn ich denk, was wir bei derer Beerdigung gelacht haben. Erwins irres Lachen geht dem Zuschauer durch Mark und Bein. Es bricht mit Urgewalt aus ihm heraus und offenbart für einen kurzen, aber witzigen Moment die ganze Verzweiflung, ja Trauer über seine verlustig gegangene Lebensfreude, sein ödes Leben generell, wie es eindringlicher in Worten kaum auszudrücken wäre. Obermeier Schauspielkunst in Vollendung, in einer Minutensequenz. Wenige Augenblicke später scheint der Wirt sich seinem Schicksal wieder zu fügen und schließt deprimiert ob des tagtäglichen Routine-Einerleis sein Lokal wie immer ab. In der Früh sperren wir auf und auf die Nacht sperren wir zu. Und dann sperren wir wieder auf und dann sperren wir wieder zu. Prost, Erwin. Morgen früh ist Sonntag. Da sperren wir nicht um 9 Uhr auf, sondern erst um 10 Uhr, weil es Sonntag ist. Dann ist wieder Montag. Dann sperren wir wieder um 9 Uhr auf und um 12 Uhr sperren wir zu. Das machst du jetzt einmal 15 Jahre und dann machst du das nochmal 25 Jahre. Prost, Erwin. Und wenn's nach die Krumm zuschitten, dann muss der Pfarrer sagen, hier ruht Erwin Hillermeier, ein Mensch, der seine Pflicht getan hat. 40 Jahre hat er in der Früh aufgesperrt und auf die Nacht zugesperrt. Er ruhe in Frieden. Prost, Erwin. Trockener Kommentar seiner Filmehefrau Ruth Rexel. Jetzt hat er wieder seinen moralischen. Wirt Erwin versinkt in Melancholie und konstatiert bewundernd, fast neidisch den Aussteigerausflug von Charlie, Gustl und Ahmed. Die Hundsburm, die trauen sie was. Was traut sie uns eins? Uns eins traut sie gar nichts. Schließlich setzt er sich als äußerstes Zeichen seiner Rebellion und in Solidarität zu den Hundsburm auch einen Kaubehut auf. Sehr zur Verstörung des Stammtisches. Erwin! Gehst heute auf die Nacht auch zum Fasching? Hillermeier antwortet stoisch, ohne auch nur eine Miene zu verziehen. Na, ich geh nicht auf den Fasching. Der Aschermittwoch, an dem bekanntlich alles vorbei ist, wird für Charlie und Gustl nach einer Partie Poker mit einer ordentlichen Schlägerei eingeläutet. Gustl hatte eben doch recht gehabt, als er am Anfang sagte, so ist es im Leben. Zuerst ist schön, dann ist auf einmal alles vorbei. Karl Obermeier verkörperte beispiellos bravourös die Zwiegespaltenheit des ewig grantelnden Wirtes Erwin, der sein bürgerliches Alltagsgefängnis zwar erkennt, ihm aber nicht entkommen kann, mit schauspielerischer Klarheit und reduzierter Mimik und Gestik. In dieser sehr ähnlich der großen Therese Giese, die mit wenig viel an Aussagekraft zu erzielen verstand. Dass die Serie bis heute Kultstatus hat, liegt natürlich auch an den Sprüchen und der Leichtigkeit des Seins, die sich mit diesen Sprüchen verbindet. Aus Chicago, logisch oder sowieso waren damals feststehende Begriffe und Teil eines Jugendjargons. Die TZ schrieb dazu, ein Glücksfall ist eingetreten. Schon mit der ersten Folge der neuen Vorabendserie lag das bayerische Fernsehen hundertprozentig auf der richtigen Wellenlänge. Da stimmt jeder Ton. Nicht nur der Dialekt. Im Herbst 1974 drehte Karl Obermeier neben der legendären Sacramento-Folge noch eine weitere mit dem Titel »Geschäft ist Geschäft«. Diese am 28. Januar 1975 ausgestrahlte Episode war die vorletzte der Serie Münchner Geschichten und ein Stück bayerischer Fernsehgeschichte war beendet. Am Ende des Jahres 1975 war Karl Obermeier dann, wieder einmal, in einer Rolle als Polizist zu sehen. In der Kriminalserie Der Kommissar, Folge 92, fährt der Zug nach Italien, Erstausstrahlung 26. September 1975, spielt er einen Beamten der Bahnpolizei, der von einem älteren Herrn angesprochen wird. Diesem ist ein kleines Mädchen aufgefallen, das ihn gefragt hat, ob der Zug nach Italien führe. Der Polizist holt das Mädchen aus dem Abteil und nimmt sich der Sache an. Der Handlungsplot stellt ein Thema in den Mittelpunkt, das im Laufe der 70er Jahre immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geriet. Gewalt in der Familie. Das Mädchen, meisterhaft von Anne Bennett gespielt, führt den Polizeibeamten schließlich zur elterlichen Wohnung, wo ihr Vater erschlagen auf dem Boden liegt. Immerhin hat Obermeier, wenn auch in einer mehr als befremdlichen Mischung aus Hochdeutsch und Bayerisch, mehr Sätze vom Drehbuch zugewiesen bekommen, als in der Kommissarfolge 1971, als ermordeter Ladenbesitzer Heinze. Endlich Kammerspiele. Karl Obermeier war nach den Münchner Geschichten endlich gut im Geschäft. Fast könnte man sich zu der Feststellung hinreißen lassen, dass er es geschafft hatte, aber eben nur fast. Was zu seinem Glück fehlte, trat am 14. November 1975 ein. Endlich stand er auf der Bühne eines bayerischen Staatstheaters. Für Obermeier erfüllte sich ein lebenslanger Traum. Der Titel des Stücks, in dem er spielte, könnte wie ein Motto über Karl Obermeiers bis dahin geführte Schauspielerexistenz stehen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Ödin von Horvaths Drama war die Weiterführung der in Hamburg begonnenen Laufbahn als Schauspieler mit einem ernsthaften, anspruchsvollen Repertoire. Und Obermeier überzeugte Kammerspielintendant Hans-Reinhard Müller mit seinem Spiel so, dass er ihn ab der Saison 1976-77 als festes Ensemblemitglied verpflichtete. Ein Typ wie Obermeier, dem Spezialisten für verschrobene Charaktere, der fehlte seinem Haus. Da waren die Kammerspiele, an denen einst sogar Karl Valentin gespielt hatte, doch genau richtig. 4 Jahre lang, bis 1979, stand Obermeier wahlweise im Werkraumtheater oder im Schauspielhaus auf der Bühne, in Stücken von renommierten Autoren, aber auch von Unbekannten, wie zum Beispiel einem Gerhard Polt. Am 27. September 1976 hatte nicht nur das heute vollkommen vergessene Stück »Sonntagskinder« von Gerlind Reinshagen im Werkraumtheater Premiere, sondern Karl Obermeier feierte damit auch seine ganz private Premiere als festangestellter Kammerspielschauspieler. Mit wie viel Euphorie muss er den Herrn Oswin, Buchhalter in Wölmers Apotheke, interpretiert haben? Uraufgeführt wurden diese Momentaufnahmen aus einer mitteldeutschen Kleinstadt der Jahre 1939 bis 1945 bereits im Mai des Jahres unter der Regie von Alfred Kirchner im Staatstheater Stuttgart. Aus Sicht der 14-jährigen Apothekerstochter Elsie wird der Alltag im Dritten Reich geschildert und wie es einem totalitären Regime gelingt, Menschen zu missbrauchen und zu Mitläufern zu machen. Wenig später sah man Obermeier, jetzt im großen Schauspielhaus, als Tatar in Maxim Gorkis berühmten Stück »Nachtasyl« auf der Bühne. Mit eindringlicher Schauspielkunst an seiner Seite, die in ihren jungen Jahren als Schlager- und Filmsternchen bekannt gewordene Cornelia Frobes. Fleißers Ingolstadt ist überall. Es war das donnernde Theater einer echten, aber schüchternen Nestbeschmutzerin. Marie-Louise Fleißer wusste, wie sehr die eigene Heimat ein Abgrund sein kann. Stets trügt die Hoffnung, die Liebe ist fraglich, wenn nicht gar ein Hinterhalt und das Böse noch böser, als es scheint. Und alles firmierte unter dem alttestamentarisch klingenden Titel »Fegefeuer in Ingolstadt«, das die Fleißer als eine Poetin schrieb, wie sie jünger, unbekannter und vielleicht auch unschuldiger nicht sein konnte. 25 Jahre alt war sie, als das Schauspiel in 6 Bilder 1926 entstand. Zeitgleich geriet sie damals in die Fänge eines nur unwesentlich älteren Jünglings, der, im Gegensatz zu ihr, bereits der reinste Theaterrevoluzer war und schon einen Namen hatte, Bertolt Brecht. Später bekannte die Fleißer, dass das Fegefeuer eben aus dem Zusammenprall meiner katholischen Klostererziehung und meiner Begegnung mit Feuchtwanger und den Werken Bertolt Brechts entstanden sei. Allerdings geriet das Stück um ungewollte Schwangerschaft und gesellschaftliche Ächtung, trotz Lob und Bewunderung der großen Theaterkritiker Alfred Kerr und Herbert Ihering, in Vergessenheit. Und das ganze 45 Jahre. Immerhin erlebte die Autorin noch, dass das Stück aus dem Nirvana eine Wiederauferstehung feiern konnte. Anfang der 70er Jahre wurde es am Berliner Ensemble aufgeführt, dann in Wuppertal, schließlich in Zürich 1972 durch Günter Flimm, in Frankfurt durch Hans Neuenfels und schließlich durch Peter Stein im gleichen Jahr an der Schaubühne am Hallischen Ufer. Erst am 20. September 1977 fand der Vierakter spät, aber doch auch in Bayern mit der Inszenierung von Harald Klemen an den Münchner Kammerspielen zurück auf die Bühne. Karl Obermeier, der zu diesem Zeitpunkt seit 2 Jahren an diesem Haus wirkte, war inzwischen eine Art Experte für kleinbürgerliche, provinzielle Seelen geworden, für menschliche Fossilien oder weicher, aber hart wirkender Tuffstein. Neben den Hauptdarstellern Edwin Nöll, Josef Bierbichler, Jessica Früh und Barbara Petritsch war er zwar ein fleißer Stück als Individuum Protasius, eher ein Nebendarsteller, aber wie immer füllte Obermeier sie grandios, zusammen mit seinem Schützling, gespielt von Michael Habeck, als eine Art Patt- und Patachon-Gespann aus. Verständliche Karikaturen der Grausamkeit, über die sich dennoch schmunzeln lässt. Obermeier wusste, ganz wie Regisseur Harald Klemen, darauf zu setzen, dass in jeder Tragik auch Komik liegt und in jeder Komik auch immer Realität, die man nur mit viel Humor erträgt. Humor, der allerdings das laute Lachen verbietet. In der Süddeutschen Zeitung fiel die Kritik der Inszenierung um Regisseur Harald Klemen eher gemischt aus, ganz anders als in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Dort urteilte der große und für die wunderbare, damals seltene Sinnlichkeit des Gegenwartstheaters sehr empfängliche Theaterkritiker Georg Hensel leidenschaftlich: Harald Klemen, der junge Regisseur in München, verzichtet auf jegliche Zeigefingerdramaturgie, die sich vor lauter Angst, man könne die Botschaft des Stücks überhören, allein auf die Botschaft konzentriert. Klemen hält sich an den einzelnen Menschen, an das Besondere, und so wird das Allgemeine dazu geschenkt. Er braucht das Exemplarische nicht herauszudrücken. Es ergibt sich bei ihm von selbst. Gegen das Theater der knalligen Signale setzt er ein novellistisches Theater der leisen Bilder. Sinnlichkeit geht bei ihm dem Sinn voraus. Er theoretisiert nichts, er zeigt. Er ist der Fleißer nicht besserwisserisch über den Mund gefahren. Er hat in ihre Texte hineingehört. Und so hört man von all diesen vortrefflichen Schauspielern ihre authentische Sprache. Den Krötzton, falls es erlaubt ist, die Erfinderin durch ihren begabtesten Schüler zu charakterisieren. Das ist in der Tat eine Kritik der Inszenierung. Wort für Wort gilt sie aber auch für den Schauspieler Karl Obermeier, der sich als feste, unübersehbare Größe im Münchner Staatstheaterbetrieb allmählich etablierte. Ihm lagen die endlos langen Theoriediskussionen, die viele Theaterarbeiten dieser Zeit begleiteten, fern. Er suchte und machte lieber. Abgründige Menschlichkeit statt sezierendes Theorem. Aber das war erst der Anfang. Es war auch nicht das letzte Stück der Fleißerin, in der Karl Obermeier in den Kammerspielen mitspielte. 1979 folgte Der starke Stamm. Aber er war jetzt schon auf Rollen abonniert, in denen er die ganze Zwiespältigkeit und vielleicht sogar innere Zerrissenheit kleinbürgerlicher Charaktere darzustellen wusste, freilich auf seine Art. Nicht vordergründig mahnend und deklassierend, sondern nachvollziehbar, ohne dabei um das Mitgefühl des Theaterpublikums zu buhlen. Noch in 2 weiteren Stücken war Karl Obermeier an den Kammerspielen zu sehen. In Heiner Müllers Stück Germania Tod in Berlin, Uraufführung am 20. April 1978 im Schauspielhaus, als Einarmiger, Soldat 2 und Maurer, und 1979 im wahrsten Sinne des Wortes als Kehraus aus den Kammerspielen für ihn in dem gleichnamigen kongenialen Stück aus der Feder von Hans Christian Müller und Gerhard Polt. 36 Vorstellungen lang brillierte er darin als Winfried Deutelmoser.